Heute Abend freue ich mich mega, um mit euch zusammen über Gottes Vision nachzudenken und was die Vision mit unserem Leben zu tun hat. Und ich habe darum meine Predigt betitelt mit «Antrieben von einer grossartigen Vision». Und ich möchte gerne einen Text vorlesen dazu. Der steht, wo steht der? Apostelgeschichte habe ich gehört, Munkeln. Apostelgeschichte, und zwar im 18. Kapitel. Ich lese mal ab Vers 1, dürfen den Text einfach geniessen. Danach verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Und er fand einen Juden mit Namen Aquila aus Pontus gebürtig, der war mit seiner Frau Priscilla kürzlich aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius allen Juden geboten hatte, Rom zu verlassen. Zu denen ging Paulus. Und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete mit ihnen. Sie waren nämlich von Beruf Zeltmacher. Und er lehrte in der Synagoge an allen Sabbaten und überzeugte Juden und Griechen. Als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen, richtete sich Paulus ganz auf die Verkündigung des Wortes und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus ist. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen: Euer Blut komme über euer Haupt, ohne Schuld gehe ich von nun an zu den Heiden. Und er machte sich auf von dort und kam in das Haus eines Mannes mit Namen Titius Justus, eines Gottesfürchtigen, dessen Haus war neben der Synagoge. Crispus aber, der Vorsteher der Synagoge, kam zum Glauben an den Herrn mit seinem ganzen Hause, und auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Es sprach aber der Herr durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Er aber blieb dort 1 Jahr und 6 Monate und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Das wäre der Text vom heutigen Abend, und wunderbar, genau das habe ich jetzt gedacht. Ihr seid so gut, hey, das ist. Und ich möchte gerne euch einladen, mit mir zum Anfang zu beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir nicht abhängig sind von Technik. Jesus, ich danke dir, dass du da bist und dass du zu uns wirst reden. Ich danke dir, dass du viel grösser bist als unsere kleinen Probleme. Und dass wir nicht dir müssen sagen, wie gross unsere Probleme sind, sondern dass wir unser Problem können sagen, wie gross unser Gott ist. Danke vielmals, Herr. Und ich bitte jetzt, dass du die Worte brauchst und zu uns wirst reden. Amen. Hinter einer erfolgreichen Unternehmung ist immer auch eine klare Vision. Wenn man so ein bisschen durch die Welt geht, kann man das beobachten. Zum Beispiel so bei politischen Parteien. Politische Parteien sagen, das ist die Vision und dann gibt es eine bessere Welt. Man sieht das aber auch so bei einzelnen Politikern, und die haben dann ein sogenanntes Vision Statement, sagt man dem. Make America great again. Was für eine Vision. So. Die Frage ist jetzt natürlich, wie denn das umgesetzt wird, aber die Vision hat Millionen von Leuten begeistert. Aber auch hinter zahlreichen Unternehmungen, auch wirtschaftlicher Natur, herrscht oder ist eine klare Vision. So zum Beispiel haben wir IKEA. IKEA, das Kreieren eines besseren Alltags für viele Leute. Also IKEA möchte gerne deinen persönlichen Alltag verbessern. Wow, hey, das ist... oder zum Beispiel Wikipedia. Und jetzt wird es fast schon ein bisschen episch, wenn jetzt der Dodo da wäre, würde ich sagen, spiele ein bisschen Strings rein. Da heisst es: Stell dir eine Welt vor, in der jeder Mensch freien Anteil an der Gesamtheit des Wissens hat. Stell dir das mal vor. Oder zum Beispiel, das habe ich so gesehen, das hat mich auch noch bewegt, Alzheimer Associations, die haben gesagt, ganz kurz, eine Welt ohne Alzheimer. Das ist ihr Vision Statement. Eine Welt ganz ohne Alzheimer. Das ist etwas, das macht etwas mit den Leuten. So, wow, das ist eine rechte Ansage. Besonders hat mir gefallen Coca-Cola. Ich wohne gerade neben der Coca-Cola-Fabrik, darum habe ich das müssen nehmen. Und zwar, dort heisst es: Eine Dose Cola in der Hand einer jeden Person auf diesem Planeten. Das ist so eine Ansage. Und wenn man so ein bisschen schaut, es ist so erfolgreich und so dermaßen verbreitet. Neben all diesen schönen Visionen ist mir so die Frage gekommen, okay, was ist jetzt die Vision von Gott? Hat Gott auch ein Vision Statement oder so? Ja, Gott hat ein Vision Statement und wir finden es in dem Buch, in der Bibel. Und es ist ganz spannend, Gott will nicht, so wie Coca-Cola oder Ikea, irgendein Produkt verkaufen, sondern Gott will etwas ganz anderes. Und zwar lesen wir im 1. Timotheus 2, Vers 4 folgendes, dort heisst es, Gott will, und jetzt, dass alle Menschen gerettet werden. Mit anderen Worten, Gott will nicht etwas verkaufen, sondern Gott will dich retten. Und wenn wir das Wort retten im Griechischen nehmen, dann ist das noch viel umfassender. Retten, sozo im Griechischen, heisst nicht einfach retten, sondern es heisst heilen. Es heisst befreien. Es heisst ganz machen. Du musst dir das mal geben. Gott möchte dich geistlich, körperlich, seelisch komplett erretten. Er möchte dich an einen Ort bringen, wo es dir rundum wohl ist und du im ewigen Glück bei ihm erhalten wirst. Das ist Gottes Vision mit unserem Leben. Und das ist etwas, das mega, mega begeistert. Jetzt ist so die Frage, ja, was ist so der Preis, oder? Eine Vision hat immer einen Preis. Ich meine, gehen wir mal, ist da irgendwo Coca-Cola und die wollen irgendwo eine Investition tätigen, dann heisst es, nein, das lohnt sich nicht oder das rentiert nicht. Oder Ikea, nein, der Preis ist zu hoch. Aber wie ist es bei Gott? Und das ist wundervoll. Für Gott ist kein Preis für dich zu hoch. Für Gott ist keine Investition für dich überflüssig. Was hat Gott für einen Preis gezahlt? Gott hat seinen eigenen Sohn, seinen einzigen geliebten Sohn, Jesus Christus, auf diese Welt gegeben für dich, um dich zu erretten. Um dich ganzheitlich an einen Ort herzubringen, der schon jetzt ist, wo er dich in ewigem Glück erhaltet, wo nie mehr aufhört. Das ist jetzt ist die Frage, wie schon gesagt, was ist der Preis für Gott? Alles. Was ist der Preis für uns? Nichts. Offenbarung 22. Kommt her zu mir. Und nachher heisst es ganz schön, und nehmt das Lebenswasser umsonst. Gratis. Es ist gratis, aber es ist nicht billig. Weil es hat Jesus alles gekostet. Aber es ist gratis. Nehmt es, da ist es. Ich bin gekommen, um zu retten. Jetzt, die Vision von Gott ist, dass Menschen gerettet werden. Und jetzt gibt es also einen wichtigen Punkt. Wenn du jetzt gerettet bist und zu Jesus gehörst, was ich dir von ganzem Herzen wünsche, dann ist es jetzt nicht so, dass du, okay, ich bin jetzt gerettet und ich warte da auf meinem Stuhl, bis ich sterbe, damit dann das ewige Leben anfängt. Sondern, wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du Teil von dieser grossen Vision, die er mit dieser Welt hat. Mit anderen Worten, Jesus will dich brauchen, um seine grossartige Vision auf dieser Welt zu vollbringen. Und dann gehen wir in die Bibel hinein und da steht Vision an so vielen Orten. Du kommst zu Matthäus 28, geht hin, mache zu Jüngern. Markus 16, geh hin, predige das Evangelium aller Kreatur. Hey, Leute, ich bin so froh, dass ich nicht irgend für ein Unternehmen muss werben muss. Ich meine, wenn du irgendwo zu der Bahnhofunterführung rauskommst und da kommt eine Person auf dich zu. Wir müssen nicht für ein Unternehmen werben, wo uns irgendein krankmachendes Süßgetränk oder irgendwelche Ramschware anträgt, sondern wir dürfen für den Gott gehen, der sein Leben für uns abgeleitet hat. Der seinen eigenen Sohn für uns gegeben hat und mit unserer Vision will verwirklichen, die jetzt anfängt und nie mehr aufhört. Das ist ein grosses Privileg. Jetzt, wenn wir jetzt Teil dieser Vision sind, wenn du dabei bist in dieser Beziehung mit Gott, dann muss ich dir aber noch etwas Wichtiges sagen, weil es hat grosse Konsequenzen für dich. Und zwar, es wird dich etwas kosten. Was wird es dich kosten? Vielleicht dein Leben. Viele Leute zahlen mit ihrem Leben, weil sie zu Jesus gehören und Anteil an seiner Vision haben. Jetzt. Vielleicht geht es dir aber auch besser und es kostet dich dein gesellschaftliches Ansehen von deinen Kollegen. Oder vielleicht verzichtest du auf dein Prestige. Vielleicht aber auch kostet es dich Geld oder viel Zeit. Vielleicht kostet es dich sogar deine Freunde. Aber willst du wissen, was? Es lohnt sich. Hey, es lohnt sich. Du denkst, okay, jetzt hast du vorher gesagt, es ist gratis und jetzt kostet es doch etwas. Ich möchte dir etwas sagen. Wenn du von Jesus errettet worden bist und verstehst, was du bekommen hast, und du bist gefüllt mit der Liebe vom Heiligen Geist, dann kannst du nicht mehr leben und sehen und die Frage stellen, aber was ist mit meinem Nächsten? Was ist mit meinen Kollegen? Das kannst du nicht mehr. Und darum geben wir uns in die Vision von Gott hinein. Jetzt, ihr habt das grosse Privileg, eines meiner Lieblingsbücher über einen längeren Zeitraum zu studieren, hier im Connect. Und an diesem Buch sehen wir einfach wundervoll, wie Gottes Vision durch einzelne Menschen, ganz normale Menschen wie ihr auch, vollbracht wird. Und besonders ausführlich ist ja der Paulus da in diesem Buch und um ihn geht es auch. Das ist ganz spannend. Wo der Paulus in Apostelgeschichte 9 Jesus begegnet, sagt Jesus ihm, von jetzt an bist du ein Werkzeug und du sollst das Evangelium verkündigen alle Welt. Wow, Vision hat er bekommen. Und im Vers 16 sagt nachher Jesus Folgendes. Und du wirst viel leiden aufgrund von dieser Vision. Mit anderen Worten, wir haben eine grossartige Vision. Aber wie schon gesagt, die Vision hat immer einen Preis. Und meine Frage ist, bist du bereit, den Preis zu zahlen? Bist du bereit, den Preis zu zahlen für Gottes wundervolle, grossartige Vision? Wenn uns eine Vision begeistert, und ich muss wirklich sagen, mich begeistert die grosse Vision Gottes, dann ist uns kein Preis zu gross. Und ich wünsche mir, dass heute am Abend, dass dich die Vision begeistert. Weil es ist die einzige Vision auf dieser Welt, wo es wirklich wert ist, alles zu geben dafür. Es ist eine Vision, die über unser kümmerliches Leben rausgeht. Grösser ist als die Welt. Jetzt möchten wir mal anschauen miteinander, wie geht jetzt der Paulus an die Vision her von Gott. Und wir finden das an vielen Stellen, aber ich habe das Gefühl, in unserer Stelle kommt das echt gut raus. Danach verließ Paulus Athen und kam nach Korinth und fand einen Juden dort. Er ist von Athen los nach Korinth. Und dass wir uns das Ganze so ein bisschen vorstellen können, das Ganze spielt sich in Griechenland ab. Da sehen wir Athen und da Korinth, und das ist so eine Strecke. Spannend ist einfach, wir sehen, der Paulus, der ist nicht einfach so, yes, go, jetzt habe ich eine Vision und jetzt tue ich da ausspreaden irgendwo ins Land und gehe rumflyern und so. Nein, der Paulus hat eine Vision und er hat eine Strategie dazu. Er geht in die Städte, Athen, Korinth, das sind so ganz zwei grosse Ballungszentren. Athen war so das grosse kulturelle Zentrum und Korinth war so eine ganz wichtige Hafenstadt, die damals hat sogar zwei Häfen gehabt. Jetzt ist aber der Punkt, wenn es Hafen gab, damals sind viele Reisende vorbeikommen und dementsprechend war das Gewerbe relativ florierend, und zwar Prostitution. Man kann sagen, Korinth war so das grosse Buff. Man muss sich vorstellen, die hatten dort Tempel und Tempel und so, Aphrodite, Kult und noch viel mehr Göttinnen. Allein in Korinth kann man sagen, so aus archäologischen Quellen, es sind über 1000 Tempelprostituierte am Werk gewesen. In einem Tempel, im Aphrodite-Kult, das ist crazy, oder? Und es gibt sogar ein Wort, dazu mal im Griechischen hat man gesagt, du tust Korinthern. Das heisst, du bist einfach so völlig am unmoralischen dich am Verhalten, so bist du wieder am Korinthern. So, oder? Man muss sich vorstellen, das war so der absolute Sündenpfuhl gewesen, oder? Und jetzt ist so das Sündenpfuhl und jetzt kommt der Paulus so mit seiner grossen Vision und kommt einfach dort rein, so bam, oder? Und bricht so rein mit dieser Vision. Und mich hat das bewegt, weil das ist genau der Punkt. Das mitten rein. Nicht irgendwie aussen um irgendwie, sondern mitten rein geht das Evangelium. Das mitten rein ins Zentrum rein. Und jetzt wollen wir mal schauen, was macht der Paulus da so. Vers 2. So geht es weiter. Da heisst es,
Und er fand einen Juden mit Namen Aquila, aus Pontus gebürtig, er war mit seiner Frau Priscilla kürzlich aus Italien gekommen, weil er Kaiser Claudius alle Juden geboten hatte, Rom zu verlassen. Zu denen ging Paulus. Und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete mit ihnen. Sie waren nämlich von Beruf Zeltmacher. Total komischer Text. Also ich habe jetzt gedacht, okay, der Paulus geht jetzt so in den Hotspot rein von Prostitution und fährt an, fast Gericht predigen oder so. Aber der Paulus fährt an Zelt nähen. Das ist so ziemlich awkward. Und ich habe mich gefragt, wieso macht er das? Und ich glaube, zum einen müssen wir wissen, ist einfach mal eine pragmatische Entscheidung. Weil der Paulus, der hat kein Dach über dem Kopf gehabt. Der Paulus hat ein bisschen hat mal einen Ort gebraucht, um sich niederzulassen, und er hat auch ein bisschen Geld verdienen, oder, um sich den Lebensunterhalt leisten. Und darum geht er dort her. Und mich hat das irgendwie so ein bisschen erinnert so an das Leben von vielen von uns. Vielleicht bist du einer, der begeistert ist von dieser grossen Vision Gottes, aber du gehst im Moment ins Gymi. Oder vielleicht bist du voll begeistert für Jesus zu gehen, aber du bist um irgendwelche Listen ausfüllen und machst ein KV. Oder vielleicht bist du für dein Kind am Schauen und du willst so Reich Gottes erleben, oder du bist irgendwo in der Küche am Schnetzeln und du fragst dich, was mache ich da? Hey, ich will für Jesus gehen und jetzt das. Oder vielleicht hast du den Job verloren und bist irgendwo in einer Zwischenphase. Und ich möchte dir sagen, Gott braucht so Zeiten, um dich vorzubereiten. Gott braucht so Zeiten, um dich vorzubereiten. Ich habe während meiner Studentenzeit so einen Hunger gehabt, zum Reich Gottes zu verbreiten. Ich bin manchmal fast verplatzt. Und ich habe dann einen Job angenommen, einfach um meinen Lebensunterhalt zu verdienen halt als Student. Und ich bin dann Nachtwächter geworden in so einem Heim für Jugendliche, die es schwierig hatten. Und ich weiss, ich habe immer so gedacht, jetzt gehst du arbeiten dorthin. Und dann plötzlich habe ich gemerkt, wow, okay, es ist mir verboten, vom Evangelium zu reden und so, aber ich darf reden, wenn sie mich fragen. Und ich weiss noch, ich bin so dort hergestanden, so nach dem 11. Juni angefangen zu arbeiten und habe gesagt, jetzt komm du Jesus, füll mich, schenk, dass die Menschen dir begegnen durch mich durch, schenk, dass das Reich Gottes sich ausdehnt an dem Ort und so. Und dann bin ich so richtig gegangen mit Mut und Kraft. Und dann ist es immer wieder so zu Szenen gekommen, wo sie gefragt haben oder irgendetwas gehabt haben. Und Gott hat Türen aufgetan, wo ich bezeugen konnte, wo ich für Leute beten konnte, wo Menschen wirklich Begegnungen hatten in dieser Zeit mit Jesus. Jesus ist dort reingekommen und der Typ ist völlig crazy geworden, weil er Jesus so angefangen hat, Liebe in dieser Zeit. Es war ein Ort, wo ich nicht einmal offiziell sagen durfte. Und ich habe auch nicht gross gesagt, einfach so aus mir raus, aber es hat sich ergeben. Und ich möchte dir das zusprechen, wenn du irgendwo im Job bist, du bist im Gymi oder du bist sonst in einer Schule oder so, nutz die Zeit, Gott wird dir die Fenster geben. Der Heilige Geist lebt in dir drin. Der allmächtige Gott lebt in dir. Und er möchte aus dir rausströmen und Reich Gottes Geschmack verbreiten, wo du hergehst, egal wo du bist. Er will sich in dir freisetzen und dich brauchen. Und, hey, es gibt keinen Ort, wo du sagst, hey, nein, und so, sondern Gott möchte dich überall brauchen. Und das ist der erste Grund, den wir sehen, so ein pragmatischer Grund. Der Paulus muss sich irgendwie einen Lebensunterhalt verdienen. Aber das andere ist auch interessant. Und zwar tut der Paulus connecten. Das kann ich jetzt bei euch sagen, du connecten. Und zwar mit zwei, Priscilla und Aquila, mit einem Ehepaar. Und der arbeitet dort im Betrieb mit. Und ich nehme jetzt einmal an, der Paulus, der wird sein Herz teilt haben während dem Arbeiten. Bist so am Herrn und so, und dann oder sprudelt der raus. Wir wissen nicht genau, wenn Aquila und Priscilla ihre Entscheidung für Jesus getroffen haben. Möglich ist, dass es in dieser Zeit war. Spannend ist, im Vers 18 lesen wir dann weiter, dass das Ehepaar, das er jetzt hier mit einem Zelt genäht hat, im Vers 18, nach einer Weile, die vergangen ist, bereit war, mit dem Paulus in die nächste Stadt zu gehen, in Ephesus, um eine Gemeinde zu gründen mit ihm. Also ich nehme mal, Paulus, sein Herz ist da übergesprudelt, als er mit denen Zelt genäht hat, dass die nachher ready waren, um mit ihm in eine andere Stadt zu gehen. Jetzt, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir connecten, und zwar auch nicht nur so mit dem eigenen Biotop. Wisst ihr, was ich meine? Wenn du Christ bist, wenn du jetzt so das Gefühl hast, ich bin da dabei in diesem Verein, dann ist es ganz wichtig, und ich möchte dir das sagen, bist nicht nur unter deinesgleichen. Bist nicht nur unter deinesgleichen. Mir hat ein Mann gesagt, am Anfang von meinem Studium, Silas, schau, es ist so, wenn Salz nicht in die Suppe geht, dann ist es wirkungslos. Und ich habe gemerkt, yes, wenn ich da nur so irgendwo in einem Behälter umeinander liege mit anderen, das bringt niemandem etwas. Weil, ja, das ist höchstens versalzen noch eine. Und ich möchte dir sagen, bau Beziehungen mit Menschen, die noch nicht so denken wie dich, wie du. Die noch nicht so denken wie du. Und du connecten. Und der Heilige Geist in dir, wenn du gefüllt bist mit ihm, wird sein Ding machen. Und Menschen werden durch dich Jesus begegnen. Und ich möchte dir das mitgeben. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Paulus ist jetzt spannend im Vers 4, heisst es aber dann gleich. Und er lehrte in der Synagoge an allen Sabbaten und überzeugte Juden und Griechen. So unter der Woche, er ist so am Zelt näher, am Sonntag oder Samstag ist der Sabbat, dort mal gewesen, geht er in die Synagoge und fährt einfach preachen. Und ich muss sagen, ich bin so froh, dass ich das Evangelium predigen darf. Ich meine, wenn du das Evangelium predigst, du bist nicht eine Person, die irgendjemand anderem etwas verkaufen will, du willst niemandem etwas andrehen, musst nicht unterschreiben, du musst kein Geld zahlen. Wenn du das Evangelium verkündigst, hast du eine kleine Bitte. Gib du mir einen kurzen Moment deine Aufmerksamkeit, dass ich dir sagen kann, dass der allmächtige Gott dich liebt. Das ist eine ziemlich gute Botschaft. Wir dürfen den Leuten sagen, sie sind geliebt. Wir sagen ihnen aber auch, dass sie einen Retter nötig haben. Ja, aber das ist so eine gute Botschaft. Und das ist so. Und jetzt geht es ab im Vers 5. Jetzt kommt die Verstärkung. Als aber Silas, das bin nicht ich, ich sage das noch einmal, und Timotheus aus Mazedonien kamen, richtete sich Paulus ganz auf die Verkündigung des Wortes und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus ist. Jetzt kommt Hilfe von außen hinzu. Und spannend ist, wenn wir den Satz etwas genauer anschauen, im Urtext, dann stellen wir fest, es heisst dann nicht nur, er hat sich ganz aufs Wort konzentriert, sondern er ist aufgegangen in der Verkündigung. Das heisst, die Wirksamkeit von Paulus hat sich durch seine Mitstreiter multipliziert. Sie hat sich erst richtig entfaltet durch andere Leute, die gekommen sind. Und das ist ganz eine wichtige Lektion, weil wenn du allein für die Vision von Jesus gehst, dann bringt dir das nicht viel. Du brauchst andere, die kommen und mit dir zusammen die Vision vorbringen. Priscilla und Aquila, die sind Gastgeber gewesen, die haben ihr Haus geöffnet für Paulus. Wir wissen, dass der Silas, der da kommt, und der Timotheus aus 2. Korinther, wissen wir das, die haben Geld mitgebracht. Nachher hat sich der Paulus ganz aufs Wort konzentrieren. Jeder hat so seine Gabe hineingebracht für die grosse Vision. Zusammen für die grosse Vision. Und vielleicht bist du so da und denkst, hey Mann, Alter, ich bin am Knöpfchen drücken oder ich mache es leicht oder ich habe dort Sachen in die Teller rein da oder ich moderiere oder ich dann nachher den Raum putze. Das mache ich halt einfach so. Nein. Egal, ob du den Knopf drückst oder ob du jetzt einfach irgendwie nachher im Pizzaservice anrufst, es ist für die grosse Vision. Zusammen für die grosse Vision. Und es ist so ein Privileg, zusammen dürfen da dabei sein, wenn du einen Stuhl stellst, hey, ich mache es für die grosse Vision. Egal, was du machst. Und es ist so ein Privileg, da dürfen dabei sein. Wir brauchen einander und für das ist gemeinsam eine gute Investition. Wir gehen zusammen für Jesus und er ist Haupt von dem ganzen Unternehmen. Jetzt gehen die so richtig ab da. Paulus ist am Preachen und Gott und alle sind jetzt. Jetzt müsste eigentlich so die grosse Wecke kommen, oder? Ich meine, jetzt ist schon der Silas dort und der Timotheus und alle. Und was passiert jetzt? Wenn wir den nächsten Vers lesen, ist es fast ein bisschen eigenartig so. Vers 6. Er predigt da und jetzt von der Menge heisst es: Sie aber widerstrebten und lästerten. Ich war jetzt gerade so auf der Gerade gewesen, oder? Zum Anfliegen und jetzt kommt der Weckung so und jetzt ist einfach so der absolute Fail. Die Leute fangen an zu lachen. Die Leute spotten über das, was sie sagen. Und ich habe mich gefragt, das ist irgendwie mega krass. Mega krass, was da passiert. Vielleicht hat jemand von euch mal Galileo geschaut, die letzten paar Wochen. Es war ein Bericht über Freikirche. Und wenn ihr das Fernsehen einen Bericht über Freikirche bringt, ist das immer sehr negativ. Lustigerweise war aber der Bericht sehr positiv. Ich würde es euch wirklich mal geben. Und da ist so eine Reporterin, die geht und geht zu einer Freikirche und die ist total geschockt und gleichzeitig auch irgendwie so mega, wow, das ist eigentlich mega cool und so. Aber sie sagt ganz am Anfang so, hey, es gibt Leute, die glauben heute noch, was man im Mittelalter geglaubt hat. Und das ist der positivste Bericht, den ich je gesehen habe. Also ihr müsst wissen, als Evangelium glauben, das ist total Outs. Es ist, verstehst du, heute wollen alle Hipster sein, oder so. Ich bin ein Hipster, ich bin möglichst individuell und ich bin möglichst wie kein anderer. Aber alle sind total stromlinienförmig. Wenn du heute ein Hipster sein willst, dann gehst du am besten evangelisieren. Das ist so dermassen individuell, da werden alle Leute denken, wow, was läuft mit dir? Was ich dir sagen will, ist, diese Botschaft zu verkündigen, das ist etwas, das total auf Widerspruch stoßen. Das ist etwas, das total nicht in die Gesellschaft passt. Und darum wird Widerstand kommen, egal wo du das machst. Und da hilft mir der Luther weiter. Der Luther hat gesagt, das Evangelium ist zwei Sachen. Erstens ist es ein Anspruch. Du musst den Leuten sagen, hey, du hast Rettung nötig, weil du ein Sünder bist und von Gott getrennt bist. Aber dann ist es auch ein Zuspruch. Immer Anspruch und Zuspruch. Es ist ein Gott gekommen, der dich liebt und dich errettet hat. Das Evangelium kann man am besten mit der Kastanie vergleichen. So, die ist ja so eingepackt in so einen mit so Zacken und so. Wisst ihr, was ich meine? Und die kannst du dann so anrühren, oder? Und wenn dich die trifft, so ist es recht unangenehm. Und sie hebt auch so in den Kleiderinnen, oder? Sie greift so richtig. Und das Evangelium ist einfach zuerst mal etwas Unangenehmes. Du kommst, trittst auf und verkündigst mal das Evangelium, ist einfach zuerst mal unangenehm. Aber innerhalb von der Kastanie, innerhalb von dieser Kruste mit diesen Zacken dran, hat es ein mega feines Maroni. Wenn es geröstet ist, ist es etwas vom Besten im Herbst. Du musst es zuerst schmeißen, dass es hebt. Und nachher kannst du den Inhalt entfalten. Und es ist so etwas Genüssliches. Aber zuerst ist es einfach mal unangenehm. Und so wird es auch beim Paulus da. Und meine Frage ist ein bisschen, die Leute spotten, die Leute lachen. Wie reagiert jetzt der Paulus? So, was macht er jetzt? Im Vers 5, relativ eigenartig. Als aber Silas und Timotheus und so weiter, habe ich schon gelesen. Und da, als sie aber widerstrebten und lästerte, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, euer Blut komme über euer Haupt. Ohne Schuld gehe ich von nun an zu den Heiden. Der Paulus, ich würde es mal sagen, der macht da etwas Eigenartiges, und zwar, er bleibt ziemlich souverän. Er sagt, sorry, zusammen ist eure Schuld. Und er geht. Ich habe mich gefragt, wieso ist er so souverän? Ich meine, sind wir ehrlich, wenn du irgendwie für eine grosse Vision, für einen CEO bist, irgendwo in einer Ablegerfirma von Coca-Cola, und es kauft niemand dein Zeugs, dann wirst du entlassen. Oder du gehst selber, oder? Aber der Paulus, der bleibt völlig souverän. Und ich habe mich gefragt, wieso? Und der Grund ist folgender. Der Paulus geht für eine viel größere Vision als er selber. Er geht für eine Vision, die viel größer ist als die Welt. Und wir müssen auch ganz offen sagen, Gott ist ein Gentleman. Er ist so liebevoll, dass er niemanden zwingt. Er lässt uns total den freien Willen. Der Paulus sagt, ich kann das Evangelium verkünden, das Evangelium hat Kraft, aber es tut auch konfrontieren. Das haben die Leute nicht gern. Die Leute werden heute nicht gern konfrontiert, immer noch nicht. Also ich gehe weiter und gehe zu der Nächsten. Und die Reaktion, die Souveränität von Paulus hat mich beeindruckt. Er hat so eine Leidenschaft für die Vision, da kommt der erste Widerstand, hey, ich gehe darüber hinweg. Er schreitet so mächtig über den Widerstand drüber und geht einfach weiter so. Das ist so eine Souveränität, die ihm der Heilige Geist gibt. Und jetzt heisst es da im Vers 7, wie er da weitergeht. Und zwar, ganz spannend, und er machte sich auf von dort und kam in das Haus eines Mannes mit Namen Titius Justus, eines Gottesfürchtigen, dessen Haus war neben der Synagoge. Also, eigentlich noch spannend, er geht aus der Synagoge und geht ins nächste Haus. Und dort geht Folgendes ab. Crispus, aber der Vorsteher der Synagoge, kam zum Glauben an den Herrn mit seinem ganzen Haus, und auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Gott tut da Türen zu, da läuft nichts. Der Paulus geht ins nächste Haus, die Türen ist offen. Er geht zu einem Typ und irgendwie kommt der Synagoge vorstehen, wahrscheinlich läuft er kurz über, egal ins andere Haus, gehört von Jesus irgendwie vielleicht auf eine andere Art, ich weiß es nicht, kommt zum Glauben. Und der Typ war so eine Schlüsselperson, dass viele nachher sich für das Evangelium geöffnet haben. Mit anderen Worten, da haben wir eine kleine Erweckung, die da passiert in dem Korinthinnen. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, beim Lesen, ist es doch nicht so genau, wie es Gott häufig in unserem Leben macht. Irgendwie kommt plötzlich eine schwierige Situation oder eine Challenge auf dich zu. Und du gehst dort rein. Es ist einfach nur schwierig, es ist unangenehm, es überfordert dich. Aber Gott braucht eine Challenge, um dich weiterzubringen und in dieser Zeit seine Vision mit dir zu vollbringen. Es gibt einen Spruch im Bodybuilding, nicht, dass ich davon eine Ahnung hätte, hätte ihr auch nicht gedacht, aber der heisst folgendermaßen: und zwar, no pain, no gain. Das heisst, kein Schmerz, keine Ausdehnung. Und das ist genau das. Erst im Schmerz, erst in den Schwierigkeiten kann sich dein Glaube ausdehnen. Und kann dein Glaube wachsen, dass du mehr die Vision von Jesus hineinkommst. Und es gibt so eine Geschichte, die mich total begeistert. Es war einmal eine Frau, die ist sehr gerne mal schnell mit ihrem Auto gefahren. Und es war Winter, es war unter Null und sie ist dann zu einem See entlang gefahren, so voll Speed, ist dann irgendwie ist Schlitter gekommen und ist mit dem ganzen Auto in den See hineingefallen. Und ja, das muss man sich vorstellen, die hat mir das so erzählt, du sinkst langsam mit dem Auto ab und du bist irgendwo weit unter dem Wasser und Wasser strömt in dein Auto hinein. Und zwar brutal kalt. Und in dem Moment hat sie weh, ihr ganzes Leben gesehen an ihr vorbeiziehen. Und sie hat gar nichts von Gott gewusst, sie war in der Esoterik hinein und hat ihr ganzes Leben gesehen. Und in dem Moment hat sie realisiert, alles, wofür sie gelebt hat, ist nichts. Gar nichts gewesen. Und dann hat es die alten Autos gegeben, die man so hätte kurbeln konnte. Fahrt ihr plötzlich nach dieser Vision oder was es ist, einfach kurbeln, das Wasser strömt rein, sie kann irgendwie aufschwimmen, völlig kaputt. Hier oben wird sie gerettet von einer Person. Und nach dem Erlebnis wendet sie sich an Jesus und sagt, hey, das ist irgendetwas gewesen, ich muss für etwas leben, das Sinn macht. Und die Frau, die ist heute glücklich verheiratet, hat mal ein Kind bekommen und das Kind steht jetzt davor und predigt zu euch. Und versteht ihr, da ist etwas in diesem Leben passiert. Die Person, die hat jahrelang noch Trauma gehabt, die hat geschrien in der Nacht, da ist Zeugs passiert. Aber durch das Erlebnis, durch die Schwierigkeit, durch den Pain, ist Gain daraus entstanden. Und das ist so, wie es Gott macht. Ich weiß auch nicht, wieso er es so macht, aber er macht es so. Und so ist es da auch beim Paulus. Schwierige Situation, Widerstand und Gott baut sein Reich damit. Zum Schluss einfach noch so einen Schlusssatz, wo so richtig mich mega motiviert hat. Es sprach aber der Herr in einer Erscheinung. Jetzt kommt so eine Erscheinung in der Nacht. Noch eigentlich einfach zum Schluss so ein richtiger Boost. Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Vielleicht denkst du, meine Güte, die Vision von Gott ist so gross. Er möchte alle Menschen retten. Wie will ich das machen? Und das klingt auch ziemlich anstrengend. Ich habe schon im Job genug zu tun. Jetzt setze ich auch noch auf die Leute los und weiss ich nicht, was Komisches. Aber da heisst es, du musst dich nicht fürchten, weil ich bin mit dir. Gott ist nicht nur mit dir, sondern ist in dir. Er macht es durch seinen Heiligen Geist. Leb einfach mit dem Geist, lass dich immer wieder füllen und er wird es in dir rein tun. Du kannst es also einfach machen lassen, dass Gott in dir rein das macht. Und es ist so schön, Gott zwingt nicht, sondern er macht seine Souveränität sanft aus uns raus und verändert uns. Dann hat es da innen noch geheißen, rede und schweige nicht. Und ich möchte dir das sagen. Wenn du zu Jesus gehörst oder du hast das Gefühl, du gehörst zu ihm, red und du nicht schweigen. Egal wo du bist, du hast eine Botschaft in dir, die Leben rettet. Wie kannst du dir unterstehen, die Botschaft nicht den Leuten zu erzählen, wenn sie ihr Leben retten? Red und schweig nicht. Und zum Schluss heisst es noch, ich habe ein grosses Volk in dieser Stadt. Gott hat dem Paulus gesagt, hey Paulus, das sind noch viele Leute. Und ich möchte denen begegnen, darum bleib da. Und der Paulus bleibt über ein Jahr da, das ist recht lang. Der Paulus ist relativ immer kürzer unterwegs gewesen. Er hat die Vision, bleib. Und der Paulus bleibt dort und baut die Gemeinde in Korinth. Und wenn wir wissen, wir haben heute zwei Briefe an Korinth, die Gemeinde. Das sind die längsten Briefe im Neuen Testament, die geschrieben worden sind an die Gemeinde. Also die Gemeinde, die ist gross gewesen, die ist gewachsen, da ist einiges abgegangen noch. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, als ich das Bild da gesehen habe, dass es uns häufig so geht. Da ist irgendwo ein Haus am Brennen, die Leute sind in Not. Und wie ihr seht, der Typ ist weniger am Feuer interessiert, der tut sein Auto da putzen. Und ich habe das Gefühl, es ist der Zustand. Der Zustand von unserer Welt ist, und das meine ich tot ernst, der Zustand von unserer Welt ist, dass Menschen verloren gehen, weil sie Jesus nicht haben. Und wir Menschen, wir kümmern uns um unser Auto, wir kümmern uns um unser Vergnügen, um unsere Beziehungen, wo wir alles reingeben. Wir kümmern uns um das, um ein neues Soundsystem, um das Game, um das und das. Und wir merken einfach, hey Leute, wir haben eine grosse Vision, die uns Gott möchte brauchen. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, du hast ein einziges Leben und es kann jeden Moment vorbei sein. Ich war vor 2 Wochen an einer Beerdigung von einem Kollegen, der gleich alt ist wie ich. Wir haben das sicher mitbekommen. Einfach umgekehrt gestorben. Unser Leben kann jeden Moment vorbei sein. Du hast ein einziges Leben und du hast eine grosse Vision. Brauch dein Leben ganz für die Vision. Ganz zu gehen für Jesus. Es lohnt sich so. Es lohnt sich so. Und ich bin ein Typ, ich gehe gerne auf Leute zu. So. Leide ein bisschen in meinem Naturell rein. Und ich habe gedacht, komm, jetzt gehen wir ein bisschen raus und so, gehen wir mit den Leuten über den Glauben reden. Ich bin mit einem Kollegen unterwegs, wir laufen und dann ist da ein Typ an dem Bahnhof und der Typ hat so krass ausgesehen. Und er läuft gerade auf den zu. Und ich habe gedacht, meine Güte, kannst du irgendwie einen sanfteren nehmen zum Anfang? Oder irgendwie so. Und dementsprechend ist dann der Typ auch so ein bisschen krass drauf gewesen und so. Und hat mir zuerst Angst gemacht, aber hat ihn angefangen zu erzählen von seinem Leben. Und er hat Sachen erzählt. Ich habe gedacht, meine Güte. Und der Kollege ist relativ so ein Mutiger. Der sagt dann, also komm, jetzt beten wir für dich. Es ist irgendwo Schmerzen noch. Und er hat erzählt und so, haben wir mehrmals reingebettet und dann haben wir gemerkt, dass sind dann noch kulte Belastungen rum, haben wir gerade noch irgendwie austrieben, falls da irgendetwas ist. Und nachher erzählt der Typ, schau, und wir haben gemerkt, es ist eine mega Blockade gekommen. Eigentlich möchte ich Jesus begegnen. Ich will ihm begegnen. Betet für mich. Und wir haben gebetet, sind wir gegangen. Der Typ ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben. Und dann ist es ein paar Monate später, bin ich irgendwo an einer Erweckungsveranstaltung, weil ich gerne Erweckungsveranstaltungen, weil das ist einfach gut. Und ich gehe dort rein und da ist ein Pastor und ich sage so, ja, ich bin von Dietlicken und so. Bist du Pastor von Dietlicken? Ich so, ja. Okay. Ja, eben, sie haben letztens mit einem Typ auf der Straße geredet und der hat ihnen erzählt, dass ein Pastor von Dietlicken für ihn gebetet hat. Und der hat er noch etwas anderes erzählt. Nämlich, kurz darauf ist er in seinem Bett drin und hat einen Traum. Und es erscheint ihm ein weiser Mann. Ob er ihm sagen könnte, wer es der weise Mann war. Und der Typ ist lustig, der hat zufällig Türkisch geredet, also perfekt, und erzählt ihm nachher von Jesus. Die haben sich dann getroffen und so. Ich weiß es nicht, ich habe jetzt den Typ schon lange nicht gesehen, aber was da dran so schön ist, Gott hat durchs Gebet eine Begegnung später im Traum ermöglicht und ist dieser Person persönlich begegnet, weil er Menschen retten will. Und verstehst du? Was haben wir gemacht? Wir sind zu einem Typ gegangen, der hat ein bisschen Mut gebraucht. Und Gott ist dem begegnet. Und ich möchte dich mit diesem Beispiel einfach mega ermutigen. Gang, setz alles ein für Jesus. Es lohnt sich und du wirst selber so beschenkt. Amen.